HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
The time has come for us to say sayonara.
Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
Wir wünschen dir,
beziehungsweise euch alles,
Liebe und Gute für
das, was nun kommt.
Es ist einfach wunderbar, hier stehen zu dürfen und Tschüss zu sagen. Ich denke, nach einer wirklich langen Zeit, die auch nicht immer so leicht war, aber doch auch schöne Momente beinhaltet hat.
Es kann nur eine neue Tür aufgehen, wenn eine alte zugeht.
Das Jahr, das zu Ende geht, ist schon nicht mehr ganz wirklich. Und das neue Jahr liegt wieder einmal unvermittelt wie ein Hohlraum vor uns, der sich erst noch füllen muss.
Sollten die Gespräche dazu führen, dass wir uns in welcher Form und welcher Konstellation auch immer an einer Regierungsbildung beteiligen, werden die Mitglieder unserer Partei darüber abstimmen.
Vielen Dank, tschüss.
Erst kommt der Abschied von Dingen, Orten, Lebensphasen oder von einer Idee im Leben und in der Politik. Und dann der Neuanfang. Zum Beispiel hat eben noch die SPD sich von der Idee der Großen Koalition verabschiedet. Und wenige Wochen später schon ringen die Genossen darum, sich von diesem Abschied wieder zu verabschieden. Möglicherweise also doch in Regierungsverantwortung wieder zu gehen. Dabei fiel doch der mit Werf verkündete Schritt in die Opposition so entschlossen aus, weil Abschied auch eine Zäsur bedeutet, nach dem hessischen Motto, eh belangt's. Alles, was schwer wog, wird abgeworfen. Vor allem das Ungeliebte. Und wie geht jetzt der Neuanfang? Das kennen wir irgendwie. Wir robben uns erschöpft dem Ende des Jahres entgegen, hoffen darauf, im neuen Jahr möge alles besser werden. Und dann? Was war? Was wird? Warum eigentlich immer diese Fragen und Hoffnungen am Jahresende? Vom Alten genug, Abschied ohne Ende, haben wir heute getitelt. Abschied und Neubeginn hängen eben untrennbar miteinander zusammen. Wie schon bei Hermann Hesse in seinem viel zitierten Gedicht Stufen beschwört er den Neuanfang nach dem Abschied. Sie kennen es, denn diese Zeilen stehen darin. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Und er endet, wohlan denn Herz, nimm Abschied und gesunde. Ob das der SPD gelingen wird, sich von der gerade gewonnenen neuen Haltung verabschieden und gesunden?
Es gibt Abschiede, die tun so richtig weh. Denen, die sich trennen und auch denen, die bei der Quälerei zusehen müssen. Vor allem, wenn der Abschied selbstverschuldet noch härter ausfällt als nötig. Die lange Trennungsarie der SPD vom Nein zur Großen Koalition beginnt mit einem Treueschwur. Mit Grabesstimme zwar, aber eindeutig in der Aussage.
Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September für den Eintritt in eine Große Koalition nicht zur Verfügung.
SPD-Chef Martin Schulz machte auf klare Kante, als er am Nachmittag nach dem Jamaika-Aus seine kategorische GroKo-Absage erneuert. Dabei rumort es hinter den Kulissen längst. Anstatt in Ruhe über das weitere Vorgehen nachzudenken, legt sich Martin Schulz, der keinen Plan B hat, schnell darauf fest, einfach Plan A weiter zu verfolgen. Der Vorstand stützt den Kurs, alle haben Angst, andernfalls als machtgeile Umfaller zu gelten. Was folgt, ist ein Abschied auf Raten, der schon wenige Stunden nach dem erneuerten Treueschwur beginnt. Denn in der Bundestagsfraktion wird Schulz' Kurs hinterfragt und in den Tagen danach nimmt der interne Druck zu. Eine Woche später ist der Parteichef weg vom kategorischen Nein zur GroKo und muss diese Kehrtwende erklären. Es wird geschwurbelt und gefloskelt.
Wir haben in dieser Woche doch eine große Dynamik erlebt und im Lichte dieser Dynamik werden alle ihre Beschlüsse weiterentwickeln müssen.
Mit dem Hinweis, alle müssten sich weiterentwickeln, versucht Schulz, zumindest nicht alleine, als bedröppelter Wendehals dazustehen. Nochmal ein paar Tage später hören sich Gespräche mit der Union schon ziemlich wahrscheinlich an. Allerdings betont Schulz zwei Dinge. Erstens, wir reden ergebnisoffen.
Es gibt keinen Automatismus für eine GroKo.
Auch anderes sei denkbar, eine tolerierte Minderheitsregierung zum Beispiel und auch Neuwahlen, nicht vom Tisch. Und zweitens,
wir haben keinen Zeitdruck.
Schulz hat verstanden, die SPD muss sich bewegen, aber sie will das so langsam tun, dass sich möglichst keiner überfahren fühlt und alle Zeit haben, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass sie bald vielleicht wieder mit Angela Merkel regieren. Und Schulz ist noch eins klar. Diesen Abschied vom kategorischen Nein zur GroKo kann die Parteispitze nicht alleine vollziehen. Die Trennung muss breit getragen werden. Der Bundesparteitag zeigt, wie viel Bauchschmerzen die SPD hat. Natürlich sind die üblichen Verdächtigen dagegen, an eine Neuauflage der GroKo auch nur zu denken. Juso-Chef Kevin Kühnert etwa.
Ich bin nicht in diese Partei eingetreten, um mit ihr Opposition zu machen. Aber ich bin auch nicht in sie eingetreten, um sie immer wieder gegen die gleiche Wand rennen zu sehen. Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal.
Aber auch die Parteispitze ist gespalten. Während manche schon ganz auf GroKo gepolt sind, auch wenn sie das nicht öffentlich sagen dürfen, träumen andere noch von Minderheitsregierung oder KoKo, einer Kooperationskoalition. Martin Schulz, der seine Hauptaufgabe gerade im Sammeln der Partei sieht, leistet einen neuen Schwur.
Keinen Automatismus in irgendeine Richtung. Für dieses Vorgehen gebe ich euch meine Garantie.
Dabei ist der nächste Trennungsschritt beim langen Abschied vom Nein zur GroKo schon absehbar. Das leise Servus zu den Ideen von Minderheitsregierung und KoKo, die die Union strikt ablehnt. Noch sträuben sich die Genossen dagegen. Vermutlich müssen erst alle SPD-Unterhändler das klare Nein von CDU und CSU gehört haben, bevor sie eingestehen, dass es nur noch die Optionen Große Koalition oder Neuwahl gibt. Der Abschied auf Raten, er wird im Januar weitergehen. Ob er wirklich in einer neuen Großen Koalition endet, ist noch nicht hundertprozentig ausgemacht. Aber es ist wohl die wahrscheinlichste Option.
Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Das ist ein Ringen der Partei um den Abschied von der neu gewonnenen Haltung nach dem Abschied von der GroKo. Droht der Verlust der Glaubwürdigkeit der SPD?
Ja, in der Tat. Die SPD steckt mitten in einem, ja, man kann sagen, tiefen Dilemma. Das ist natürlich dramatisch, wenn man zweimal kategorisch Nein gesagt hat. Und jetzt langsam, Sie haben es schon beschrieben, über den Zeitverlauf zurückrobbt zu einer Position, da man Abschied vom Abschied nimmt. Denn das eigentliche Problem ist ja folgendes. Dem Anfang wohnte eben kein Zauber inne, den Anfang nämlich der Jamaika-Konstellation. Die SPD konnte so lange mit guten Gründen Nein sagen, solange eine andere Konstellation im Raum war. In dem Augenblick, wo der Zauber von Jamaika verflogen war, musste die SPD sich neu verhalten. Da hat Martin Schulz sich kategorisch falsch verhalten und nun steckt er in der Patsche.
Aber man kann ja sagen, eine veränderte Lage erfordert eben den Abschied von alten Gewohnheiten oder von eben gerade gewonnenen Gewohnheiten. Und da ist doch eine Begründung.
Ja, in der Tat. Es ist bloß ein Problem, wenn man diesen Abschied nicht sofort erklärt. Das ist das große, ja, kategorische Fehlverhalten, kardinale Fehlverhalten, das Martin Schulz an den Tag gelegt hat. Natürlich, 8 Wochen lang hätte er sich vorbereiten können. Er hätte die Frage sich stellen müssen, was mache ich für den Fall, dass Jamaika scheitert. Diesen Plan B, Sie haben es gesagt, hatte er nicht. Und was noch hinzukommt, wir haben es ja erlebt, Frank-Walter Steinmeier, mit dem er gesprochen haben wird, auch wenn er es heute noch nicht bestätigt hat, also die Tage noch nicht klar gesagt hat, ob er den wirklich mit ihm sprach, aber er wusste zumindest, dass Steinmeier sich sicherlich nicht auf diesen absoluten Abschied einlassen würde. Er hätte ahnen müssen, was da kommt, und so ist natürlich dieses Zurückwollen jetzt so schwierig, zumal alle anderen sich längst auf diesen vermeintlich so schönen Abschied von der Großen Koalition eingestellt hatten.
Jetzt sehen wir, Herr von Lucke, auf der anderen Seite des Verhandlungstisches aber auch ein interessantes Verhalten. Da ist Herr Seehofer von der CSU und er sagt, ich werde hier nichts riskieren in Berlin, was uns in Bayern schaden könnte. Also ich werde mich von nichts verabschieden in so einer Verhandlung. Macht das jetzt glaubwürdiger?
Ja, es ist natürlich jetzt von allen Seiten das Beharren auf der eigenen Glaubwürdigkeit, auf der eigenen Konstanz, auf der eigenen Prinzipientreue, die natürlich jetzt zum Ausdruck kommt. Und das macht es so unerquicklich, denn das ist ja das eigentlich Ironische. Wir sprechen ja auch zu einem Zeitpunkt, da alle zunehmend dieses Beharrens müde werden. Wir sind mittlerweile gut 3 Monate nach einer Bundestagswahl. Das Land wartet ein Stück weit auf eine Regierung, die sich wieder anheischig macht, den Mut zu fassen, zu sagen, wir gehen in eine neue Konstellation, die ja doch die alte ist. Das muss man sich doch wieder bewusst machen. Es ist eben die große Koalition, die jetzt noch einmal zusammenkommt, nachdem sie von den letzten 12 Jahren 8 gemeinsam regiert hat. Und insofern wirkt diese Simulation von Prinzipientreue von allen Seiten ein Stück weit absurd, denn wir alle wissen doch, diese Parteien haben zusammengearbeitet, sicherlich nur erquicklich und nicht immer besonders innovativ oder gar utopisch, aber sie werden sich zusammenraufen können.
Aber das klingt ganz so, Herr von Lucke, als würde das mit dem Abschied vom Abschied und dann ein Neuanfang nicht wirklich klappen können. Das kann ja höchstens ein Neuanfang zweiter Klasse werden, oder?
Ja, das ist natürlich ein Stück weit auch ein Aufguss und alles, was jetzt auch so versucht wurde, man muss natürlich sehen, dass diese Ehe, es wurde ja oft von der Vernunft-Ehe dann gesprochen. Zeitweilig versuchte es die SPD jetzt in Form einer offenen Zweierbeziehung. Das war denn die sogenannte Kooperationskoalition, also die Vorstellung, man hat 5 bis 10 Projekte, große Projekte, alles andere wird frei beschlossen. Das war also fast schon der Beschluss, das Fremdgehen in der Beziehung zu genehmigen. Das sind alles Überlegungen gewesen, einem doch ein Stück weit eingefahren ein Beziehungsmodell neues Leben einzuhauchen, aber das alles wird nicht weiter fruchten. Jetzt versucht man im neuen Jahr, das unter eine große Überschrift zu stellen, aber auch das löst das Problem nur höchst temporär oder letztlich nicht vollständig, denn eigentlich geht es ja darum, dass beide Parteien sich in dieser Beziehung neu profilieren müssen. Darum wird es, wenn es denn überhaupt zustande kommt, in den nächsten 4 Jahren gehen. Momentan merkt man allenthalben nur eine gewaltige Erschöpfung.
Ja, aber es kann ja auch sein, wenn so ein Paar nach der Scheidung wieder zusammenfindet, dass man immerhin weiß, was man hat oder was man nicht hat aneinander. Und es wird vielleicht sogar stabiler.
Ja, das sollte man glauben können. Das ist in der Tat ja so und das wäre vielleicht tatsächlich der richtige Angang gewesen. Wir haben auch eine politisch ja hochbrisante Lage. Das ist das, was, glaube ich, momentan noch viel zu wenig von beiden Parteien in Rechnung gestellt wird. Übrigens auch nicht von der Bevölkerung, weil wir nicht hinreichend darauf schauen. Wir haben eine dramatische Lage in Europa. Wir haben offensichtlich Staaten, wenn wir nur an Österreich denken, die mehr und mehr in eine rechtspopulistische Lage driften. Wir haben neue Herausforderungen, dieses Europa überhaupt zusammenzuhalten, auch durch zu schützen vor den Angriffen, die aus dem Osten kommen, einer neuen autoritären Offensive, wenn wir an China, an Russland denken, aber auch aus dem Westen, also aus den USA, wo Donald Trump so etwas ist wie die Abrissbirne an der Demokratie. Dagegen wäre es notwendig, eine starke Regierung zu stellen, aber beide Parteien, sowohl CDU, CSU als auch SPD, wirken ermattet und sie haben beide nicht den, keiner weckt den Eindruck, als hätte man letztlich wirklich die Idee zu einer neuen, beispielsweise Demokratieoffensive.
Es hört sich so an, Herr von Lucke, als würden Sie eigentlich sich nicht schwer tun, sich von diesem Jahr 2017 politisch zumindest zu verabschieden.
Ja, in der Tat. Man möchte sich eigentlich verabschieden. Man würde, wenn wir uns nur einmal bewusst machen, was wir dieses Jahr erlebt haben. Wir haben einen Anlauf gehabt, angefangen übrigens mit Donald Trump, 2017, Anfang des Jahres, 20. Januar, eine große Rede, in der er faktisch letztlich eigentlich die repräsentative Demokratie ihr eine Absage erteilte. Er sprach von einer Verbindung von Volk und Führer regelrecht. Dann kam, erinnern wir uns, die große Hoffnung, dass vielleicht doch die SPD mit Martin Schulz einen zweiten Wind bekommen könnte und wir so etwas bekommen wie die Restauration einer neuen, stärkeren Volkspartei, sodass wir wieder eine Dualität der Volksparteien haben. Das hat sich gezogen und wir haben letztlich dann dieses doch so ungeheuer schwierige Ergebnis vom 24. September und stehen heute mit leeren Händen da nach unsäglichen Jamaika-Verhandlungen. Das macht müde und ich glaube tatsächlich, diese Demokratie, ihr täte es eigentlich gut, einen neuen Anfang zu finden, aber wir werden im neuen Jahr genau mit dem alten wieder starten müssen, mit langen Sondierungen, vielleicht ja nur kurzen, so ist es jedenfalls versprochen, ich habe da meine Zweifel und dann jedenfalls einer langen Phase, wenn es denn soweit kommt, von Koalitionsverhandlungen, sodass wir dann vielleicht um Ostern hoffen könnten, eine Regierung zu haben. Das ermuntert nicht gerade.
Na, wir werden uns also nicht von allem verabschieden können, politisch. Und mal gucken, was für eine Art von Neuanfang da auf uns zukommt 2018. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Vom Alten genug. Abschied ohne Ende, der Tag in HR2 Kultur.
Wer das Nichthandeln übt, sich mit Beschäftigungslosigkeit beschäftigt, Geschmack findet an dem, was nicht schmeckt, der sieht das Große im Kleinen und das Viele im Wenigen. Er vergilt Groll durch Leben. Er plant das Schwere im Leichten. Er tut das Große im Geringen. Alle Schwierigkeiten auf Erden entstehen stets aus Leichtem. Alles Große auf Erden entsteht stets aus Geringem. Also auch der Berufene. Er denkt niemals an seine Größe, darum kann er seine Größe vollenden. Wer leichthin zusagt, findet stets wenig Glauben. Wer vieles leicht nimmt, findet stets viele Schwierigkeiten. Also auch der Berufene. Weil er die Schwierigkeiten bedenkt, darum findet er keine Schwierigkeiten.
Wir reden vom Abschied und Laoze hilft uns beim Denken beim Anfang, HR2 der Tag. Was war das für ein Jahr mit einem amerikanischen Präsidenten namens Trump, der weltpolitisch keinen Stein auf dem anderen ließ, vieles in Frage stellte und auch innenpolitisch kaum eine Gelegenheit versäumte, Twitter-Verwirrung zu stiften. Journalistisch sind das spannende Zeiten, aber selbst Journalisten sehnen sich zum Jahresende danach, einige Themen endlich loslassen zu dürfen, was nicht immer klappen wird. Andreas Meyer-Feist verrät uns, welche Abschiede ihn in seinem Brüsseler Korrespondentenbüro 2017 beschäftigt haben und auch 2018 nicht von der Agenda verschwinden werden.
Die Europäische Union wird nicht besser, aber ehrlicher. Das kann man schon jetzt sagen. Und jedem Anfang wohnt ja auch ein Zauber inne, heißt es ja schon bei Hermann Hesse. Aber auch, man muss bereit zum Abschied sein.
Breaking up is hard.
Abschied ist ja leicht, wenn nervige Leute gehen. Und schwer, wenn sie eigentlich okay sind. Donald Tusk findet die Briten eigentlich okay.
But it means us moving together.
Theresa May finden viele nicht okay. Sie wird wohl gehen 2018. Und die Briten, sie könnten am Ende den Brexit vergessen und einfach in der EU bleiben. Wollen sie ja eigentlich auch, glaubt man den letzten Umfragen.
The most difficult challenge is still ahead.
Die schwierigste Herausforderung kommt also erst noch für den polnischen EU-Ratspräsidenten Tusk. Eine Herausforderung ist sein eigenes Land, Polen. Die Polen könnten plötzlich raus wollen aus der EU. Pexit statt Brexit, ein mögliches Thema 2018.
Fundamental concerns are still unresolved.
Es gibt ja demokratische Defizite und EU-Strafverfahren, wie sie EU-Kommissionsvize Timmermans gegen Polen losgetreten hat. Die könnten 2018 vielleicht auch andere treffen, zum Beispiel Österreich.
The rule of law is one of the pillars of our union.
Wenn das so kommt, könnte nicht nur Polen die Segel streichen, sondern auch die Rechtsregierung in Wien. Alle könnten genug haben von Brüssel. So absurd das ist, 2018 geht es dann nicht mehr um den Brexit, sondern um Pexit und Öxit. Die EU könnte zum Geisterhaus werden. Deshalb wird im nächsten Jahr das Lokale und Regionale viel wichtiger. Wer von der neuen Heimat EU träumt, wie Emmanuel Macron, könnte im nächsten Jahr ausgeträumt haben. Ein Wort werden wir in Brüssel auch 2018 noch ständig hören.
Some solidarity at least.
Solidarität, das Lieblingswort von EU-Flüchtlingskommissar Avramopoulos. Er hat keine Solidarität bekommen. Im nächsten Jahr wird sich daran nichts ändern. Und weil das so ist, wird die EU härter werden. Mit oder ohne Innenminister Thomas de Maizière.
In anderen Politikfeldern ist es ganz normal und üblich, dass mit Mehrheit entschieden wird. Denken Sie mal an das berühmte Thema Glyphosat. Die Umweltminister, die Verkehrsminister, die Landwirtschaftsminister entscheiden laufend mit Mehrheit. Warum sollen das auch die Innenminister nicht mal tun?
Mit dem heiligen Prinzip der Einstimmigkeit wird es endgültig vorbei sein. EU-Minister und Regierungschefs werden sich Unverschämtheiten an den Kopf werfen. Die EU wird streitbar. Die Guten gegen die Bösen, die Schnellen gegen die Lahmen. Was 2018 nicht mehr geht, sich hinter der EU zu verstecken. Viel nehmen, wenig liefern. Die EU wird also ehrlicher. Das ist ihre Chance und ein gutes Zeichen fürs nächste Jahr.
Andreas Meyer-Feist aus Brüssel über Abschiede, die uns europapolitisch 2018 noch beschäftigen werden. Professor Marianne Leutzinger-Bohleber, Psychoanalytikerin vom Sigmund-Freud-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Das Jahresende ist eine Zäsur. Das lädt natürlich ein zur Bilanz. Dabei ist diese Weihnachtszeit ja auf dem Kalender eigentlich nur ein Voranschreiten der Zeit, wie sonst im Jahr auch. Ein Tag folgt auf den anderen. Warum lassen wir uns so gern auf diese Zäsur ein und machen nicht einfach weiter?
Ich denke, die Möglichkeit, zurückzuschauen und Abschied nehmen von etwas, was gerade hinter einem liegt, hat eine wichtige psychische Funktion. Also denken wir daran, dass es ja schließlich dann auch um ein endgültiges Abschiednehmen von lieben Verwandten, Freunden oder irgendwann dann auch vom eigenen Leben geht. Und so wird das Abschiednehmen in einem Ritual schon mal eingeübt.
Das ist ja dann noch eine relativ leichte Übung zu sagen, was war in 2017, was war das ein Jahr, war es ein gutes oder ein schlechtes. Man reflektiert und zieht Bilanz und fertig. Aber die persönlichen Abschiede, die Sie da gerade ansprechen, die sind ja schon was anderes. Oft auch sehr schmerzhaft, wenn ein geliebter Mensch zum Beispiel stirbt. Ist dieser sprichwörtliche Abschiedsschmerz dann auch nötig? Muss es wehtun?
Ich denke schon, das ist also die Kunst zu trauern. Ist für die seelische Gesundheit sehr wichtig. Das wissen wir seit Freud, der zum Beispiel die Depression in Zusammenhang gebracht hat mit einer Unfähigkeit, wirklich zu trauern, das heißt, den Schmerz zuzulassen und auch die ganze Vielfalt von Gefühlen, die das Abschiednehmen immer mit sich bringt, von Traurigkeit bis hin zu Wut, verlassen zu werden, von Verzweiflung, von Angst, im Extremfall sogar auch Erleichterung, diese ganze Vielfalt der Gefühle zuzulassen und zu spüren und eben auch den Schmerz, dass etwas vorbei ist, wirklich zuzulassen, das ist für die Langzeitwirkung vom Abschiednehmen sehr wichtig im Persönlichen, aber wir wissen das auch im Institutionellen und auch im Gesellschaftlichen.
Mhm. Wovon hängt es dann ab, wie gut man auf der langen Strecke mit diesen Gefühlen und auch diesem Schmerz zurechtkommt?
Also wir Analytiker sprechen da schon von der Fähigkeit, reife Ambivalenzen auszuhalten. Das heißt auszuhalten, dass auch der geliebteste Mensch, dass man den nicht nur liebt, sondern auch zum Teil mit seinen Charaktereigenschaften oder seinen Handlungen Schwierigkeiten hat und dass das auch ärgerlich macht. Und schmerzlich sich einzugestehen, dass wir keine Engel sind, sondern immer eine Mischung von Gefühlen haben, auch unseren geliebten Menschen gegenüber, das ist sehr wichtig, weil man nur dann auch etwas, was vergangen ist, wirklich hinter sich lassen kann. Wenn man negative Gefühle und wenn das sehr kompliziert ist bis hin zu Hassgefühlen, wenn man die nicht erträgt, dann bindet einem das an den verlorenen Menschen und verhindert nachher, dass man sich quasi wieder dem Leben zuwenden kann.
Also auch nach einer Trennung zum Beispiel.
Ja,
gibt
genau.
Es da denn, Frau Leutzinger-Bohleber, auch unterschiedliche Typen, also Leute, die besser oder schlechter mit einer Trennung oder einem Abschied zurechtkommen?
Ja, wir denken schon, also da könnte ich jetzt eine Stunde lang
erzählen. Ganz so viel Zeit haben wir nicht.
Also, eben ja. Aber also wir wünschen uns ja alle, dass wir auf einem reifen seelischen Niveau funktionieren, eben wo wir die Fähigkeit haben, reife Ambivalenzen zu empfinden. Da sind wir von der Persönlichkeit her eher depressiv strukturierte Persönlichkeiten. Es gibt aber auch Menschen, die diesen Schmerz nicht ertragen können. Also wir nennen die schizoide Persönlichkeitstypen, die spalten ab. Das kann man leider in schlecht verlaufenden Trennungsgeschichten gut beobachten. Dann ist die Ex-Frau oder der Ex-Mann, die werden diabolisiert, die sind nur noch schlecht. Man ist nur froh, dass man ihn los hat. Und man selber hat natürlich gar nichts mit der Trennung zu tun. Also man ist der reine Gute und der Partner ist der ganz Böse, der die ganze Schuld trägt. Das sitzt im Moment, wenn man das hinbringt, so zu spalten, dann hat man kein Problem, weil man spürt nur das Gute, man muss auch nicht trauern. Aber wir wissen, dass, weil es so der Realität nicht entspricht, dass das natürlich eine schlechte Form der Verarbeitung von Abschied und von Trennung ist, die irgendwie Langzeitfolgen hat.
Wo man auf der langen Strecke nicht wieder in einen stabilen Zustand kommt, wo man sich wieder neu binden kann zum Beispiel.
Absolut, ja. Ja.
Aber gleichzeitig kann man ja sagen, es heißt ja immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also wir sind jetzt nicht per se von Natur aus, ich sag mal, scharf auf Abschiede. Also Babys suchen und brauchen die Nähe und das Loslassen oder was Neues erkunden, das kommt ja erst so ganz langsam. Und das muss auch ein Kind erst lernen. Also entspricht uns das überhaupt? Ständig Veränderung, Abschied, Neuanfang?
Ja, da hat ja die Bindungsforschung sehr viel auch Untersuchungen durchgeführt. Es ist so, wenn man sich sicher fühlt, also gebunden fühlt an eine sichere Person, dann fangen auch schon ganz kleine Babys an zu explorieren, also zu erkunden. Also ist also so, dass man eine Heimatbasis braucht, um sich Neuem zuzuwenden. Und beim Trauern, da ist der Prozess, also wenn man den Abschiedsschmerz zulässt, und irgendwann seelisch akzeptiert hat, dass etwas zu Ende gegangen ist, dass etwas nicht mehr ist, dann fühlt sich das dann so an, wie wenn man die innere Sicherheit wiederfindet. Also der verlorene Mensch hat dann in der Seele einen sicheren Platz. Und das führt dazu, dass man sich wieder Neuem zuwenden kann. Also das kann man eigentlich bis auf diese, man nennt das einen Antagonismus zwischen Bindungsverhalten und dem Explorationsverhalten, also wenn man sicher fühlt, der Ergründung, das kann man auch auf Abschiede anwenden. Und darum ist es so wichtig, sich dem Schmerz zu stellen, bis man innerlich wieder einigermaßen im Gleichgewicht ist und eben vielleicht zu einfach gesagt den verlorenen Menschen nicht aus der Seele rauskatapultiert hat, sondern ihm seinen Platz in der eigenen Seele lassen kann und dann eben sich wieder sicher fühlt, also die eigene innere Welt wieder kennt und stabilisiert. Wenn man das abspaltet, dann ist es eben nicht mehr zugänglich und dann holen einem die Schatten der Vergangenheit immer wieder ein.
Kann denn dann aber vielleicht auch so ein Jahreswechsel, wo ja eben dieses Abschiednehmen, Neuanfang auch so eine gesellschaftliche Grundstimmung ist, fast schon, vielleicht auch helfen, selber besser Abschied zu nehmen, auch in persönlichen Dingen?
Ja, ich denke, es ist ja ein Ritual, was sich eingerichtet hat seit Jahrhunderten. Und das muss einem Bedürfnis der Menschen entsprechen, innezuhalten, nicht einfach quasi bewusstlos über die Zeit hinwegzugehen. Und wenn Räume nachzudenken über das, was gerade ist, das, was vergangen ist und das, was auf uns zukommt, diesen Reflexionsraum, der ist etwas sehr Wichtiges. Also ich habe das am Anfang gesagt, man kann es sehen wie ein bisschen ein Einüben ins Abschiednehmen bis hin zum letzten Abschiednehmen. Also jedes Jahr wird man eben auch ein Jahr älter. Und also bei den älteren Menschen rückt dann auch der Tod ja näher. Aber auch bei den jüngeren Menschen gibt es dann eine Möglichkeit, über das Aufwachsen und das Älterwerden oder Erwachsenwerden ein Stück weit nachzudenken und das quasi am Jahreswechsel halt ja ritualisiert sich zuzugestehen. Also alles Nachdenken ist eigentlich bekömmlich für die psychische Gesundheit, denken wir.
Also mit kleinen Abschieden kann man auch die großen üben, sagt Professor Marianne Leutzinger-Bohleber, Psychoanalytikerin vom Sigmund Freud-Institut. Ganz herzlichen Dank.
Es ist an der Zeit, alles Unbrauchbare, Alte und aus der Mode gekommene abzustreifen. Entfernen oder enthüllen Sie Dinge? Greifen Sie in das Problem ein? Und tun Sie alles Unwichtige beiseite. Es wird Ihnen weder Gewinn noch Einsicht bringen, wenn Sie einen Plan oder eine Richtung haben. Beschäftigen Sie sich mit dem, was auf der Hand liegt. Es ist das Ende eines alten Zyklus und die Vorbereitung auf einen neuen. Stellen Sie das schöpferische Gleichgewicht wieder her, indem Sie altmodisches Beiwerk entfernen. Handeln Sie. Geben Sie großzügig denen, die unter Ihnen sind, und stärken Sie so Ihre eigene Position. Passen Sie sich an das Kommende an. Setzen Sie nicht um jeden Preis Ihren Willen durch. Achten Sie auf den Symbolwert der Dinge und Ihre Kraft, eine Verbindung mit der Geisterwelt einzugehen. Die alte Struktur löst sich auf, sodass eine neue Handlung möglich wird. In diese Richtung bewegt sich der Himmel.
I Ching, das Buch der Wandlungen, hilft bei Abschied und Neuanfang. HR2 der Tag. Sich von der Zentralregierung verabschieden, Neuanfang pur, das war das Ansinnen der katalanischen Regierung, die nach einem Unabhängigkeitsreferendum die Unabhängigkeit Kataloniens erklärte und von der Regierung in Madrid abgesetzt wurde. Daraufhin hat sich der ehemalige Regierungschef Puigdemont nach Brüssel verabschiedet und in 2 Tagen wird nun in Katalonien neu gewählt. Eine Entwicklung, die wiederum für unseren Korrespondenten in Madrid, Oliver Neuroth, unter anderem das Jahr 2017 prägte, von dem er sich für uns mit dieser persönlichen Bilanz verabschiedet.
Es war kurz nach 5 Uhr an einem sonnigen Augustnachmittag. Ich stand auf der Strandpromenade von San Sebastian, interviewte Bewohner der Stadt, die gegen den ihrer Meinung nach aus dem Ruder gelaufenen Tourismus auf die Straße gingen. Mein Handy vibrierte, ich nahm es aus der Tasche und las: Kleinlaster rast in Menschenmenge in Barcelona. Es war das passiert, was Spanien lange befürchtet hatte. Ein Terroranschlag in der Stadt, die wie keine andere im Land Touristen anzieht. Ich buchte gleich ein Ticket für den nächsten Flug nach Barcelona, berichtete 5 Tage lang aus der katalanischen Hauptstadt über den Terror. Kaum war der Attentäter gefunden, die Hintergründe des Anschlags halbwegs aufgeklärt, folgte der nächste Knall in Katalonien Anfang September. Die separatistische Regierung brachte ihr Gesetz für ein Unabhängigkeitsreferendum durchs Regionalparlament. Was daraufhin folgte, ist bekannt und doch so absurd, dass man es sich noch einmal vor Augen führen muss. Polizeirazzien und Festnahmen in Regionalministerien, immer wieder Massendemonstrationen, ein illegales Referendum mit eskaliertem Polizeieinsatz, eine Unabhängigkeitserklärung des Regionalparlaments, die Auflösung desselben durch die spanische Zentralregierung, die Festnahme von abgesetzten Ministern und schließlich die Flucht des Ex-Regierungschefs nach Brüssel. All das komprimiert auf gut 2 Monate. Diese 2 Monate fühlten sich an wie ein halbes Jahr. Diese politische Krise war anders als das, was ich bisher als Journalist erlebt hatte, denn sie nahm einfach kein Ende. Kaum war die eine verrückte Entwicklung durchgestanden, kam die nächste. Die katalanische Regionalregierung und die Zentralregierung in Madrid wirkten planlos. Die Lage war absolut verfahren. All das kostete viel Kraft und viele Nerven. Auch wenn diese Woche nun ein neues Parlament in Katalonien gewählt wird, an der vertrackten politischen Lage wird sich 2018 nicht viel ändern, das lässt sich schon vorab sagen. Wenn die separatistischen Parteien die Mehrheit holen, sehen sie sich bestärkt, weiter für eine eigene Republik zu kämpfen oder für weitreichendere Autonomierechte. Sollten die verfassungstreuen Parteien die meisten Parlamentssitze gewinnen, würden diese zwar voraussichtlich die Regierung stellen, doch der Wille hunderttausender Katalanen nach einer Unabhängigkeit wäre nicht abgeschaltet. Sie würden wohl weiter Druck machen und ihr Projekt am Leben halten. Ich hoffe, dass über Weihnachten die Katalonien-Krise eine Pause einlegt, dass es nicht zu Großdemonstrationen kommt und die wahrscheinlich schwierige Regierungsbildung erst im Januar beginnt. Irgendwann wird sie aber losgehen und uns im Studio Madrid nach dem katalanischen Herbst ein katalanisches Frühjahr bescheren. Doch die Hoffnung bleibt, dass immerhin der Terrorismus nicht so schnell nach Spanien zurückkehren wird.
Oliver Neuroth mit seinem persönlichen Rückblick auf 2017. Für ihn geht es mit dem Thema Katalonien aber übermorgen erstmal weiter, dann wird dort gewählt. Vom Alten genug, Abschied ohne Ende, der Tag in HR2 Kultur. Interessanterweise haben zwar viele gegen Jahresende vom Alten genug, gleichzeitig beziehen sie sich aber bewusst oder unbewusst auf Altes, auf ganz Altes. Denn auch wer noch nicht mal Weihnachten in die Kirche geht, verhält sich trotzdem bewusst zu diesem Tag. Es gibt kein Entkommen. Niemand kann so tun, als wären die Weihnachtstage normale Wochentage. Und ebenso unmöglich ist es, Silvester, egal was man von dem Gedöns hält, einfach so vorüberziehen zu lassen. Dafür sind diese Ereignisse viel zu sehr verankert in unser aller Bewusstsein und alles dreht sich darum, nichts ist normal in diesen Tagen und den Wochen davor und die Konsumgüterindustrie befeuert das Ganze noch. Professor Wolfgang Kaschuber, Kulturwissenschaftler am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Uni in Berlin. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Klar, dieses Bewusstsein ist kulturell verankert, aber warum halten wir uns denn dran?
Na, man könnte sagen, es gibt mindestens 2 Gründe. Der eine Grund ist natürlich sachlich. Die Rituale und Feiern und Feste und Bräuche entstehen natürlich quasi anthropologisch in den Zeiten, in denen die Menschen mit dem Licht leben. Und die Zeit im Dezember und zu Jahresbeginn ist natürlich die extreme Zeit, wo sehr wenig Licht ist. Und auch Sie wissen schon, dass ab dem 21. Dezember die Tage wieder länger werden. Also könnten wir sagen, wir bleiben genau in der Tradition, wir freuen uns auf wieder mehr Sonne und verabschieden uns von der dunklen Jahreszeit. Das wäre die eine Antwort, die sicherlich auch immer noch stimmig ist.
Ja, da bin ich auch voll dabei, auf jeden Fall. Aber ist das denn, kann man denn sagen, das ist über die Jahrhunderte und auch in allen Regionen, egal wie weit vom Polarkreis entfernt, so auch etabliert, dass das ein Wendepunkt ist?
Naja, das wäre die zweite Antwort, nicht? Also jeder Ort auf dem Globus natürlich schon auf seine Art. Das hat überall solche Wendepunkte, aber wir wissen ja, dass die natürlich jahreszeitlich um den Globus herum unterschiedlich liegen. Wir haben uns natürlich fest zementiert dann, und das wäre eben der Übergang sozusagen von der Lichtwelt zur Zeitwelt. Wir haben uns natürlich auf den europäischen, den gregorianischen Kalender dann eingeschossen. Der gibt ganz klare Daten vor. Der hat ja auch angeblich Christi Geburt, also der Termin hält den Forschungen nicht stand, eben in diese günstige Zeit geschoben. Aber da orientieren wir uns dann natürlich eben auch an anderen Dingen. Und das sind eben die berühmten Tage zwischen den Jahren. Und diese Tage zwischen den Jahren, die sind eben strukturiert, wenn es gut geht, durch Feste, Feiern, Freude. Und wenn es schlecht geht, durch Geschenkestress, Krach unter dem Lichterbaum und mieses Wetter.
Das heißt aber, dieser Abschied vom Dunkeln, das ist ja für uns jetzt so, sagen wir, machen mal weniger Licht an, freuen uns an der Sonne, aber das war ja für frühere Generationen oder vor Jahrhunderten, war das ja existenziell.
Ja, also es ist eben nicht nur jetzt sozusagen die Freude am Feiern gewesen, sondern es war völlig klar, in dieser Zeit eben muss überlebt werden. Die großen Feste und Feiern hatte man eigentlich eben Erntedank, dann wusste man, was man über den Winter zu essen hat und hat dann wieder im Frühling, also wenn es wärmer wurde, wenn man wusste, man hat den Winter überlebt. Also da kommen natürlich sozusagen die Traditionen dann her.
Jetzt trifft ja dieses jahreszeitliche Ereignis zusammen mit dem christlichen Hintergrund, der Heilige Abend und die Weihnachtsfeiertage, das Fest der Geburt Jesu Christi. Da brauchen wir heute einen Baum, da brauchen wir Geschenke und am besten brauchen wir eine weiße Weihnacht. Was hat es damit auf sich?
Naja, zunächst mal ist es eben die religiöse christliche Strukturierung dann des Jahres. Man könnte jetzt boshaft sagen, in der Zeit haben die Leute natürlich auch die meiste Zeit, um in die Kirche zu gehen. In der Zeit leuchten die Kerzen natürlich auch am schönsten, wenn es dann dunkel ist. Und in der Zeit sind dann eben auch die Höhepunkte im liturgischen Jahr im Grunde genommen, also zwischen Weihnachten und Ostern. Das hat die Kirche ja nicht nur gemacht, weil es möglicherweise sich ergeben hat aus dem Kalender, sondern weil sie natürlich auch wusste, eine Weihnachtsfeier in der Erntezeit wäre nicht relativ sinnvoll, weil die Bauern keine Zeit gehabt hätten zu feiern. Also haben wir diesen Rhythmus im Grunde genommen übernommen und haben daraus eine Art Takt unserer Arbeits- und Freizeitgesellschaft gemacht. Diese Freizeitgesellschaft sagt ja, und die Formulierung ist ja im Grunde genommen schon sprechend und verräterisch, das sind die Tage zwischen den Jahren, also als ob wir dispensiert wären von dem Druck des alten Jahres, als ob wir noch nicht den Druck des neuen Jahres hätten, als ob es keine Arbeit gäbe, als ob diese Tage eben die freien, familiären, freundschaftlichen und anderen Tage wären. Und dann wünschen wir uns ja alle, deshalb diese langen Debatten in allen Medien, weiße Weihnacht, weil wenn wir feiern, dann soll natürlich auch die Natur festlich daherkommen. Und das hat natürlich etwas, also ein Leben in Berlin. Berlin in Schnee ist natürlich eine leise, eine weiße, eine ganz andere Stadt, als wenn sie mit Schmuddelmetter und dem falschen Grün im Grunde genommen eben verbunden ist, wie das jetzt ja vielfach der Fall ist.
Da könnte dann sogar fast die Besinnlichkeit aufkommen, wenn es so schön ruhig ist mit Schnee. Ich glaube, sieht dies ja nicht so gut aus. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Herr Kaschuba, Arbeits- und Freizeitgesellschaft, die wir haben, da wird ja langsam eigentlich alles entgrenzt. Wochenenden, Abenden, Nächte, das ist ja alles nicht mehr das, was es mal war. Es gibt mit den digitalen Medien Zugriff immer auf jeden. Das passt doch da eigentlich gar nicht mehr, diese Art von Ritual.
Naja, wir haben, glaube ich, da eine ambivalente Einstellung dazu. Auf der einen Seite haben wir in gewisser Weise über, naja, sagen wir mal Weihnachten und Silvester, doch ein Tabu errichtet. Bitte zerstört uns nicht diese kollektiven, gemeinschaftlichen, familiären oder auch massenhaften Formen. Also auch dieses Jahr werden in Berlin auf dem Pariser Platz zu Silvester bestimmt wieder 1 Million Menschen sich die Füße abfrieren. Das ist aber so etwas. Also da schützt ein gewisses Tabu, das bitte nicht zerstören, daran bitte nicht rühren, schützt dieses, also die Form könnte man sagen und den Termin. Was natürlich nicht mehr geschützt ist, sind die Inhalte, also wie Weihnachten gestaltet wird, wie Silvester gestaltet wird. Das ist heute weitgehend, naja, man könnte sagen Freistil, die einen gehen mit religiösen Traditionen um, die anderen machen mehr das Familiäre mit Christbaum, Kindern, Schmuck, Geschenken. Die Dritten fahren in Urlaub und die Vierten, das ist ja auch eine ganz wichtige Funktion, auch eine alte historische Funktion, die Vierten ja kochen, feiern, festen mit Freunden zusammen. Weihnachten war natürlich auch in der Geschichte immer eine Bestätigung der Gemeinschaft.
Das heißt, bei aller Individualisierung, die wir erleben in der Moderne, Abschied und Neuanfang, diese Zeit, die wir jetzt begehen, ist doch wieder eine Zeit der Vergemeinschaftung.
Ja, ich glaube, das entspricht unserer Ambivalenz. Auf der einen Seite hohe Individualität, hohe Autonomie. Wir wollen selbstständig sein. Wir wollen unser Leben selber gestalten, selber entwerfen. Wir wollen wählen, wohin wir gehören und was wir tun. Und auf der anderen Seite wächst damit natürlich gleichzeitig auch das Bedürfnis, zumindest zeitweise gemeinschaftliche Erfahrungen und Erlebnisse zu haben, die mit Gefühl verbunden sind. Und Weihnachten ist natürlich der Gefühlshöhepunkt des Jahres.
Die alten Riten geben also auch heute noch Halt, sagt Professor Wolfgang Kaschuba, Kulturwissenschaftler an dem Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Uni Berlin. Herzlichen Dank. Vom Alten genug, Abschied ohne Ende, der Tag in HR2 Kultur.
Es ist eine Zeit beginnenden Wachstums, so wie junge Pflanzen durch die Erde dringen. Sammeln Sie Energie für die schwierige Aufgabe, die vor Ihnen liegt. Dies kann der Beginn einer neuen Zeit sein. Es kann Erfolg, Gewinn und Einsicht bringen. Viele neue Dinge treten auf. Zwingen Sie sie nicht in vorgeformte Muster. Setzen Sie Helfer ein und delegieren Sie Verantwortung. Das wird Gewinn und Einsicht bringen. Stecken Sie Ihr Gebiet ab. Ziehen Sie Ihre Truppen zusammen und sammeln Sie Ihren Besitz für die kommende Arbeit. Legen Sie altes Gedankengut ab und nehmen Sie alles in den Blick. Errichten Sie Strukturen, die die Dinge ineinander verweben. Es muss schwere Arbeit getan werden. Raffen Sie sich auf, um der Aufgabe entgegenzutreten. Es ist die dämmerige Atmosphäre vor Tagesanbruch. Und die Dinge kommen von allen Seiten auf Sie zu. Versuchen Sie nicht, sie aufzuhalten. Setzen Sie Ihre Helfer ein und weisen Sie allem seinen Platz zu. Dieses Chaos ist der Beginn einer ganz neuen Welt.
I Ching, das Buch der Wandlungen, hilft bei Neuanfang und Wachstum nach dem Abschied. HR2 der Tag. Christine Westermann, Journalistin, Moderatorin und Autorin. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Ihr neues Buch handelt von kleinen und großen Abschieden. Darin schreiben Sie gleich am Anfang von Ihrem ersten schweren Abschied, dem Tod Ihres Vaters. Da waren Sie 13 Jahre alt. Das war sicher ein lebensprägender Abschied, oder?
Ja, es hat den Ton des Abschieds geprägt. Ich hab bei meinem Vater gelebt, meine Eltern waren geschieden und als ich dann zu meiner Mutter in den Haushalt zog, war das emotionale Dunkelkammer, das war sozialer Abstieg. Und fortan habe ich gedacht, immer wenn ein Abschied kommt, wird's ganz schlimm. Und ich habe erst relativ spät begriffen, dass dem nicht so ist. Also man lebt das Leben nach vorne und stellt aber in der Rückschau fest, was man begriffen, was man gelernt hat, wohin es einen geleitet, geführt hat. Und da habe ich gemerkt, dass Abschiede manchmal wirklich federleicht sein können und dass viele Abschiede was ganz Gutes im Leben bedeuten.
Wo war denn zum Beispiel ein federleichter Abschied?
Federleicht ist zum Beispiel, dass ich mich endlich von Vorsätzen und Mustern verabschiedet habe. Ich habe keine Lust mehr, ordentlich zu sein, mich damit zu quälen, meinen Schreibtisch aufzuräumen, weil ich genau weiß, dass in diesem Chaos eine bestimmte Ordnung steckt, dass ich genau weiß, mit welchem Stift, in welcher Farbe ich jene Telefonnummer aufgeschrieben habe, die ich jetzt suche, auf welchem Kuvert oder wo die sich versteckt hält. Und ich finde mich wunderbar zurecht und mein Leben ist ungeordnet, fast so gut wie geordnet. Und sich von so alten Mustern mal zu verabschieden, das finde ich ganz schön. Oder dass ich begriffen habe, dass ich gar nicht so blöd bin, Packungen mit Geschirrspülertabs aufzumachen. Blöd sind die Gebrauchsanleitungen. Die sind oft so kompliziert und um die Ecke gedacht, dass man sich wie der letzte Idiot vorkommt. Das aber gar nicht ist. Also wenn die Hersteller mehr gerade ausdenken würden, würden sie es mir leichter machen. Aber ich muss mich deswegen einfach nicht mehr grämen. Davon habe ich mich jetzt mal verabschiedet.
Also das ist so ein Denkmusterabschied, dass man einfach bewusst hinguckt und sagt, was quält mich? Genau, wo habe ich jetzt keine Lust mehr zu? Loslassen, das ist ja, kann ja eine Erleichterung sein. Das andere sind eben die Abschiede, die auch wirklich wehtun, vielleicht trotzdem auch einen Neuanfang bedeuten können. Aber erstmal geht es durch ein tiefes Tal. Sie haben jetzt gerade einige Jahrzehnte, also später nach diesem ersten schweren Abschied, wieder eine Situation, wo Sie mit dem Abschied beschäftigt oder zumindest mal wieder konfrontiert sind. Sie haben mir das in unserem Vorgespräch erzählt, bei dem bevorstehenden Weihnachtsfest wird der Abschied von einer lieben Freundin für Sie ein Thema sein. Wie gehen Sie dann heute damit um?
Ich glaube, sehr viel gelassener, und gelassen heißt jetzt nicht unbedingt leichter, aber mit viel mehr Wissen. Also wir haben mit jener Anna aus Amsterdam seit vielen Jahren das Weihnachtsfest bei Freunden in Berlin gefeiert. Das werden wir auch in diesem Jahr machen. Und im letzten Jahr war schon klar, Anna hat einen einen Tumor, der nicht mehr zu therapieren ist. Und wir saßen letztes Jahr Weihnachten schon zusammen und wir haben drüber gesprochen, wie es sein könnte, wenn sie nicht da ist. Aber da war sie da und dann hofft man oder glaubt einfach an die großen und kleinen Wunder. Und im Frühjahr kam dann der Anruf aus Amsterdam, Anne liegt im Sterben, sie hat ihre letzten Tage und wir vier Freunde sind nach Amsterdam gefahren und haben sie nochmal gesehen und wir haben sie so gesehen, wie wir sie zeitlebens erlebt haben, nämlich unglaublich schön frisiert, große Ohrringe, große Perlenkette und dass sie krank war, dass sie todkrank war, das konnte man eigentlich nur an der Medikamentenbatterie sehen, die am Fußende ihres Bettes stand. Und ich habe geweint, weil ich auch gar nicht weiß, warum man da drin zurückhalten sollte, wenn jemand geht, den man sehr gern hat. Und dann hat sie mir gesagt, du brauchst nicht weinen, es ist alles gut. Ich nehme alle meine Erinnerungen mit und ihr seid mit dabei. Und ich habe sie dann gefragt, Anne, dieses Jahr Weihnachten, also das Weihnachtsfest, was jetzt kommt, wie sollen wir es feiern? Und dann sagt sie, ich möchte gern Platz in unserer Mitte haben. Ich möchte an eurem Tisch sitzen. Und dann habe ich gefragt, wo möchtest du sitzen, so wie letztes Jahr, mit Blick auf die Küche, damit das Risotto nicht wieder anbrennt. Und dann sagt sie, ja, das ist eine gute Idee. Und dann hat sie einen Moment gezögert. Und dann sagt sie, nein, warte, ich will es anders machen. Ich möchte gerne am Kopfende sitzen. Ich möchte euch alle sehen. Und so werden wir das in diesem Jahr machen. Es wird für sie eingedeckt sein. Es wird ein Foto da stehen. Und als wir in Amsterdam waren und in ihren letzten Tagen, da haben wir ihr noch eine Flasche Wein mitgebracht und da hat sie noch einen kleinen Schluck getrunken. Und dieser Wein, den sie da als letztes getrunken hat, das wird unser Weihnachtswein sein. Und wir werden sicher weinen und das gehört dazu. Aber das Tolle ist doch, dass jemand zwar physisch weg ist, aber wenn ich an Anne heute denke, dann ist sie da, dann ist sie ganz lebendig in Bildern, in meinem Kopf, in meinem Herzen. Und das ist das, was zählt. Jemand ist nicht weg, er ist da und es braucht also einen Wimpernschlag, um mich an Anne zu erinnern. Und so wird das jetzt Weihnachten auch sein. Wir werden bestimmt weinen, aber wir werden auch lachen, weil Anne eine unglaublich starke Frau war, die ganz schräge Geschenke immer zu Weihnachten gemacht hat und man hinterher gedacht hat, oh Gott, wo hänge ich diesen Amsterdamer Topflappen mit den Windmühlen jetzt hin? Er hängt hier, weil irgendwie gibt's Geschenke an denen, führt auch kein Weg vorbei.
Das heißt aber, dass dieser Abschiedsschmerz dann auch verbunden sein kann, für Sie zumindest heute, mit einer guten Erinnerung oder einer Dankbarkeit für gute Zeiten, die man miteinander hat.
Ja, natürlich. Und das ist das, was zählt. Das konnte ich mit 13 Jahren, als mein Vater starb, noch nicht wissen. Aber mir ist eins jetzt ganz wichtig. Ich sitze nicht hier und sage, ach, das mit dem Abschied von guten Freunden, da weint man ein bisschen und dann ist alles okay. Ich habe mit diesem Buch überhaupt keinen Ratgeber geschrieben. Ich weiß nicht, wie das mit dem Abschied nehmen geht. Ich weiß es für mich ein bisschen besser. Es gibt keine allgemeingültige Formel, glaube ich. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann nur sagen, nicht vergessen, dass jemand immer da ist im Herzen, weil man all die Bilder hat. Das ist ja das Schöne bei einem Leichenschmaus, dass man zwar todtraurig ist,
kann.
Aber dass man trotzdem dasteht und lacht über die Sachen, die jemand gemacht hat oder über die Erlebnisse, die man gemeinsam hatte. Das ist eine wunderbare Einrichtung, finde ich.
Das heißt, man kann wachsen an den Abschieden, die man erlebt hat. Man kann sich dadurch verändern, man kann reifen. Haben Sie deswegen jetzt keine Angst mehr vor Abschieden?
Ich weiß nicht, wie mein eigener Abschied vom Leben sein wird. Ich bin sehr, also in einem gewissen Sinne lebensgierig und zu Gier gehört auch Neugier. Ich bin unglaublich neugierig und ich möchte noch möglichst viel sehen und viel erleben. Das heißt nicht mein Leben vollstopfen, aber gut wahrnehmen. Also nicht jetzt, weil ich 69 bin, langsam müde werden. Ich glaube, dass jeder Abschied, so abgenudelt dieser Satz ist, auch wirklich ein Neubeginn bedeutet, es kann nur was Neues, eine neue Tür aufgehen, wenn eine alte zufällt. Und das habe ich in meinem Leben wirklich gelernt, bei all der Angst, also zum Beispiel im Beruf, wenn man bei einem Sender, das ist mir einmal passiert oder zweimal, rausgeschmissen wurde, dass man dann extreme Existenzangst hat. Und es ist nach diesem Rausschmiss ist was viel Schöneres passiert, als ich vorher hatte. Und ich glaube, es gehört auch einfach Mut dazu, loszulassen. Und das ist eine sehr feine Balance zwischen dem Mut, loszulassen und sich einfach was zu trauen und zu sagen, okay, ich schaffe das.
Abschied ist loslassen, dann kann der Neuanfang kommen. Vielen Dank, Christine Westermann, Journalistin, Moderatorin und Autorin. Ihr neuestes Buch heißt »Manchmal ist es federleicht von kleinen und großen Abschieden«. Tja, und jetzt haben wir uns fast eine ganze Stunde lang mit dem Abschiednehmen beschäftigt, mit dem Abschied, der schmerzt und dem, von dem wir uns einen Neuanfang versprechen, wie dem am Jahresende. Und dann kommt mein Kollege Thorsten Schweinhardt ins Spiel. Der zuckte, als wir in der Redaktion die Planung für die heutige Sendung besprachen, lässig mit den Schultern. Jahresende, Abschied, na und?
So langsam kommen die Leute wieder in Abschiedslaune. Was bin ich froh, dass das Jahr bald zu Ende ist. Diesen Satz höre ich jetzt oft und ich verstehe nicht, was für eine Vorstellung dahinter steht. Tausche altes, abgeranztes Jahr gegen 12 neuwertige Monate ohne Altlasten, dafür mit unbegrenzten Möglichkeiten wie am ersten Tag? Wenn es nur so einfach wäre. Das alte Jahr vergangen ist und nächstes Jahr der gleiche Mist. Wenn schon Abschied, dann wenigstens von der Vorstellung, im neuen Jahr würde alles neu und anders werden. Der Übergang zwischen dem 31. Dezember und 1. Januar ist nicht größer als an jedem anderen Tag. Da ist keine wundersame Stufe, kein verzauberter Vorhang, der zwischen dem alten und dem neuen Jahr wallt und hinter dem alle Karten neu gemischt werden. Tja, man wird auch im neuen Jahr erstmal mit genau demselben Käseblatt sein Spiel machen müssen. Für mich jedenfalls hat mit dem neuen Jahr niemals gleichzeitig auch eine neue Zeit begonnen. Ich fühle mich eben nicht wie von guten Mächten wunderbar geborgen. Und der tröstliche Zauber, der laut Hermann Hesse jedem Anfang innewohnt, setzt ja erstmal einen Anfang voraus. Wo bitte soll der herkommen? Vielleicht wie der Sektkorken aus der Flasche? Da halte ich es lieber mit den berühmten Worten aus Dinner for One. The same procedure as every year. Das trifft am besten, was ich an Silvester fühle. Es ist im Grunde genau das Gleiche wie mit runden Geburtstagen. Für so ziemlich jeden um mich herum scheinen sie etwas ganz Besonderes zu sein. Viel bedeutsamer, nur weil sich eine 9 in eine 0 verwandelt. Vor allem für Kollegen, die schon durch ein paar mehr Dekaden gegangen sind als ich, markieren diese Daten anscheinend tiefe Einschnitte, nach denen nichts mehr wie vorher ist. 30, 40, 50, so schallt es, wie das lautstarke Umblättern riesiger, unsichtbarer Buchseiten. Warum fühle ich dieses Weiterblättern nicht? Ich könnte heute nicht mehr sagen, wie genau ich meinen 20. Geburtstag gefeiert habe. Und so leid es mir tut, aber auch nach meinem 30. habe ich mich keinen Deut anders gefühlt als mit Ende 20. Und das, obwohl mir eine ehemalige Lehrerin die Worte mit auf den Weg gab, wenn man 30 wird, beginnt man zu begreifen, dass man nicht unsterblich ist. Mein bisheriges Leben ist weder langweilig noch ereignislos verlaufen. Ganz im Gegenteil. Natürlich sind auch meine 33 Jahre von Zäsuren geprägt. Schwellen, nach deren Überschreitung sich völlig neue Horizonte eröffnet haben. Türen, durch die ich gegangen bin und erst danach festgestellt habe, dass sie nur in eine Richtung funktionieren. Aber dieser Rhythmus von alt und neu synchronisiert sich so gut wie nie mit runden Jahreszahlen oder willkürlich gesetzten Daten im Kalender. Genau wie das wirklich Wichtige in der Welt nicht immer zur vollen Stunde passiert. Schön wäre es, vor allem für die Nachrichten. Das wirklich Bedeutsame ereignet sich im großen Raum des Dazwischen, zu den schrägsten, ungeradesten Zeiten. Und es sind ausschließlich diese Tage und Stunden, die mir wirklich in Erinnerung bleiben und an denen auch ich höre, wie eine Seite im Buch umgeblättert wird.
Das war der Tag für heute und jetzt verabschiede ich mich aber nur bis übermorgen. Und diese Sendung wird es auch morgen geben, dann morgen ist ein neuer Tag, dann mit Oliver Glab. Solche Abschiede sind verkraftbar und fallen uns sicher leichter, als es der SPD im Moment fällt, sich von der neu gewonnenen Oppositionshaltung schon nach kurzer Zeit wieder zu verabschieden. Ein Anlass, der uns zu dieser Sendung inspiriert hat, neben der Tatsache, dass wir uns schon in wenigen Tagen von diesem Jahr 2017 verabschieden werden. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.